passt sehr gut der Text, den ich heute euch mitbringe. Er steht in Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wie betet ihr eigentlich? Pflegt ihr ein regelmäßiges Morgen- und oder Abendgebet? Das Tischgebet? Oder pflegt ihr das Gebet mit euren Kindern? Oder wenn ihr in eine Kirche geht? Ist das Beten nur etwas, was hier in den Gottesdienst hineingehört? Und ansonsten vielleicht hier und da in Form eines Stoßgebetes gemacht wird? Ist Beten Schweigen und Meditieren? Und wenn ihr betet, was erfahrt ihr dabei? Entlastung? Erleichterung? Und wenn ich hier in den Raum fragen würde, was sagt denn die Bibel zum Beten, jetzt mal abgesehen von dem Text, den wir gerade eben gehört haben, werden sicher viele von euch als erstes das Vaterunser erwähnen, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Aber es gibt auch andere bemerkenswerte Geschichten in der Bibel ums Gebet, in denen gefeilscht, gehandelt und auch genörgelt wird. Da ist zum Beispiel die Geschichte im ersten Buch Mose, in der Abraham fürbittend vor Gott tritt, denn er möchte, dass Sodom gerettet wird. Das, was diese Geschichte erzählt, ist ein regelrechter Handel, den Abraham hier mit Gott macht. Und er handelt Gott runter, immer weiter runter, bis zu 10 Gerechten. Wenn es 10 Gerechte in dieser Stadt gibt, dann wird sie gerettet. Dass genau diese Form von Gebet durchaus gewünscht ist, das bestätigt Jesus viel später im Neuen Testament mit der Geschichte vom Richter und der Witwe. Sie wird im Lukasevangelium erzählt und der Richter ist schon regelrecht genervt von dieser Witwe, die ihr Recht einklagt. Und irgendwann gibt der Richter halt eben dieser Witwe Recht, weil er keine Lust mehr drauf hat, weiter noch mit ihr zu verhandeln. Jesus fasst hier zusammen, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Könnte man hier festhalten, ja, wenn man möchte, dass das eigene Gebet erhört wird, muss man nur stürmisch genug beten, nur viel Energie reinsetzen und dann funktioniert das schon. Hat aber beim Abraham letztendlich ja nicht geklappt. Sodom wurde zerstört. Aber wir haben ja auch eine gute Begründung dafür. Wir wissen ja warum. Nämlich die 10 Gerechten, die der Abraham runtergehandelt hat, die gab es nicht. Und es kam zur Zerstörung. Wie oft suchen wir selber nach Gründen, wenn ein Gebet nicht so erhört wurde, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Allemal, wenn wir um Kranke beten. Dass Beten oft warten heißt, dass Gottes Antwort längst nicht immer so ausfällt, wie die, die wir uns erbeten haben. Das ist nicht immer zu verstehen. Heilung
ist unverfügbar.
Man kann dafür arbeiten, man kann dafür kämpfen. Aber Heilungsprozesse sind offen. Und nicht jede Heilung führt zu völliger Gesundheit. Manche Krankheit führt auch zum Tod, wie wir wissen. Heilung und Heilwerden kann viele Dimensionen erhalten. Und genau das können wir oft erst im Laufe der Zeit verstehen. Für die Israeliten im Alten Testament galt, Krankheiten mussten etwas mit Schuld und mit Sünde zu tun haben. Krankheit wurde verstanden als Folge von individuellem Fehlverhalten des Einzelnen. Krankheit wurde gesehen als Strafe von Gott, als Vergeltung, als Warnung, als Erziehungsmaßnahme für menschliches Fehlverhalten. So wurde Gott verstanden. Und so erzählen es zum Beispiel auch die Geschichten. Bin ich das?
Ja.
Ich habe doch auf still gestellt.
Ich mache das jetzt. Sorry, tut mir leid.
Technik. Gott im alten Israel als ein strafender Gott, der Krankheiten vom Himmel regnen lässt, dafür, dass jemand falsch handelt. Und die Freunde um Hiob herum fragen ihn, was hast du denn falsch gemacht, dass Gott dich so plagt? Jesus hingegen ignorierte Ursachenerklärungen und Schuldzuweisungen für Krankheiten. Jesus lebte und wirkte genau noch in dieser Zeit, wo verstanden wurde, da ist eine Krankheit, also straft Gott. Und als die Jünger einen Blindgeborenen zu Jesus bringen, beziehungsweise einen Blindgeborenen sehen, richtet sich ihre Frage an Jesus in folgender Form. Sie fragen ihn allen Ernstes, Jesus, dass dieser Mensch blind ist. Wo liegt die Ursache? Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Und Jesu Antwort ist absolut eindeutig. Jesus antwortet, weder seine Eltern noch er selber haben gesündigt. Und genau mit dieser Aussage provozierte Jesus wieder die ganz Frommen, weil er in Frage stellte, was sie dachten, weil er für möglich hielt, dass eben auch eine Krankheit keine von Gott gewollte Strafe ist. Jesus führte die Kranken aus ihrer sozialen Isolation heraus und machte sie mit seiner Haltung ihnen gegenüber wieder gesellschaftsfähig. Er sorgte dafür, dass Beziehung wieder wachsen konnte. Er machte die Menschen buchstäblich sehend. Und wir fragen vielleicht heute nicht mehr unbedingt nach Sünde, wenn jemand erkrankt. Aber häufig beschäftigen wir uns doch schon mit der Frage, was hat der oder die getan? Nicht rechtzeitig zur Vorsorge gegangen? Sich falsch ernährt? Nicht genug Sport getrieben? Es scheint so zu sein, als würden wir heute, vielleicht ähnlich wie damals, doch sehr großen Wert auf körperliche Perfektion legen. Und wer die nicht mitbringt, wer die nicht vorzeigen kann, muss doch irgendwie was falsch machen. Sich irgendwie falsch verhalten. Wir betreiben die gleiche Ursachenforschung in vielen Punkten wie die alten Israeliten. Wir reden nicht von Sünde. Aber wir reden tief untergründig häufig von einer gewissen Schuldzuweisung. Möglicherweise machen wir das auch über Strecken, um ein tief menschliches Verhalten zu zeigen. Wenn ich mich so oder so verhalte, dann kann mir nicht das passieren, was jener hat. Dann bin ich ja geschützt. Aber diese Art des Umgangs miteinander hat auch manchmal ganz schön viel was mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Was hauen wir uns damit manchmal um die Ohren? Selbst wenn wir es nicht aussprechen, manchmal kommt auch die Haltung durchaus rüber. Jesus sagt, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten vor Gott. Mein Vater hat mich viel gelehrt, von Kindesbeinen an. Aber am Ende seines Lebens wurden seine Lebensbedingungen für mich noch einmal zu einem richtig harten Lehrmeister. Durch einen Schlaganfall, den mein Vater im hohen Alter erlitt, lag er irgendwann still und hilflos im Bett. Er konnte auch nicht mehr sprechen. Er, der ein Mann des gewaltigen Wortes war, der eine große Fähigkeit hatte, Dinge mit wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, er lag jetzt still im Bett. Und ich habe ihn so oft wie möglich in Paraguay besucht, wo er lebte. Und ich saß an seinem Bett und fragte mich, was möchte er? Möchte er sterben oder kämpft er um weitere Lebenstage? Was will er? Und ich wusste auch nicht, wie ich in diesem Fall beten sollte. Wäre meine Fürbitte für meinen Vater richtig gewesen, wenn ich darum gebeten hätte, lieber Gott, jetzt nimm ihn doch endlich zu dir. Erspare ihm doch weiteres Leid, das ich hier sehe. Oder hätte ich Gott bitten sollen, lieber Gott, gib ihm noch weitere Tage, dass er noch nicht weggeht von dieser Erde, dass ich ihn auch weiterhin besuchen kann. Ich wusste es nicht wirklich, was im Sinne meines Vaters die richtige Fürbitte gewesen wäre. Und irgendwann kapitulierte ich und habe gesagt, lieber Gott, weißt du was? Mach das doch mit meinem Vater selber aus. Ich gehe mal mutig davon aus, dass ihr zwei noch miteinander reden könnt, wie auch immer. Aber ich weiß es nicht mehr, wie es hier weitergehen soll. Es war richtig zornig, wütend, weil ich es auch schwer ertragen habe, meinen Vater so zu sehen. Und im ersten Moment war ich selber erschrocken über meinen eigenen Ausbruch, um dann schlagartig zu begreifen, so kann das auch gehen, mit dem viel zitierten Wort, das wir einander oft zurufen, das lege ich in Gottes Hand. Und Gott konnte ganz offensichtlich auch meinen Zornesausbruch ertragen. Ob mein Vater sich einen früheren Tod gewünscht hat, als das, was ist dann, 2018 ist er gestorben, oder ob es für ihn eine von ihm empfundene, extrem lange Leidenszeit war, das weiß ich nicht. Aber es ist auch nicht mehr so relevant. Denn ich wusste ihn und ich wusste mich in Gottes Hand. Und meine Beziehung zu ihm, wenn ich ihn dann besucht habe, hat sich deutlich verändert, weil ich gelassener und ruhiger auf ihn und sein So-Sein schauen konnte. Für mich war das erlösend in dem Moment. Aber ich habe da auch noch einmal mehr gelernt, um Fürbitte für jemanden zu halten, bedeutet das auch sich einlassen. Genau hinschauen, wen habe ich da? Anteilnahme zeigen, die vielleicht auch viel Hilflosigkeit mit sich bringt. Wie oft passiert es uns, wenn wir schwer kranke Menschen in unserer Umgebung haben, dass wir selber sagen, da gehe ich lieber nicht mehr hin. Ich weiß ja nicht, ob ich die richtigen Worte finde. Ich weiß ja nicht, ob ich das Richtige tue. Fürbitte geht aber. Anteilnahme zeigen in der Fürbitte geht auch dann, wenn unsere eigene Hilflosigkeit grenzenlos ist. Oft genug erleben wir Gottes Unverfügbarkeit. Kranke, für die wir beten, stehen nicht mehr auf aus ihrem Krankenlager. Der Friede, um den wir gerade in diesen Tagen so händeringend beten, scheint in weite Ferne zu rücken. Es bleiben Fragen offen. Gott bleibt manchmal so unfassbar unbegreiflich. Damit müssen wir leben. Denn göttlich ist nicht das, was nach menschlichem Maßstab gut und nützlich zu sein scheint. Gottes Maßstab erschließt sich uns längst nicht immer. Und dennoch, wenn wir zu Gott beten, wollen wir ihn zu etwas bewegen. Aber eigentlich bewegt ein inniges Gebet in uns was. Fürbitte, beten, ist letztendlich Beziehungspflege. Beziehungspflege im tiefst verstandenen Sinne des Wortes. Fürbitte, beten, ist zum einen die Beziehungspflege zu dem Menschen, für den ich gerade bete. Wie gesagt, wenn wir sonst vielleicht nicht unterstützen können, beten geht. Und Fürbitte kann unsere eigene Perspektive auf den Menschen, für den wir beten, durchaus verändern. Und zum anderen ist Fürbitte eine Beziehungspflege zu Gott, die Entlastung schaffen kann. Beten, Fürbitte kann ein in seine Hände legen bedeuten, ein Stillwerden mit sich bringen. So wie Søren Kierkegaard es beschreibt, ich zitiere ihn hier. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Amen.